Agape Christi.
Gespräche über Gott und die Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agape Christi, Gespräche über Gott und die Welt. Ich bin Lea.
Und ich bin Magdalena.
Und wir freuen uns, dass du uns heute wieder zuhörst bei dem Thema Ausbrennen fürs Ehrenamt. Wir wollen so ein bisschen drüber sprechen, wie man selber vielleicht auch mit Aufgaben, die man freiwillig irgendwo macht, sei es in der Kirche, das ist der Kontext, in dem wir uns da am besten auskennen, aber auch in jedem anderen Verein oder Organisation umgehen kann. Aber auch wie Menschen, die Ehrenämter vergeben oder Menschen dazu holen wollen, ein Ehrenamt zu übernehmen, ein bisschen mit Impulsen das anders gestalten können, damit eben, ja, Menschen immer Freude am Ehrenamt haben können und es keine Belastung wird.
Genau. Und in diesem Sinne freuen wir uns, dass du heute mit dabei bist und wünschen dir viel Freude beim Hören. Tja, wo soll ich anfangen? Wenn ich so in meine Umgebung blicke, merke ich gerade immer wieder, gerade so wenn ich in meiner eigenen Stadt so rumlaufe, boah, Ehrenamt, das ist die Säule unserer Gesellschaft. Also ganz viele Sachen, ganz viel Charme der Stadt, ganz viel diese wunderbaren Details, die den Ort so einzigartig machen, kommen vom Ehrenamt. Und dann denke ich mir so, wow, diese Leute haben echt riesen Respekt verdient und man kann ihnen nicht genug danken, weil, also Ehrenamt kann ja sein von, du kriegst gar nichts dafür, über, du kriegst ein bisschen Anerkennung oder ein Händeschütteln, über vielleicht mal eine Aufwandsentschädigung, aber wenn du das mal in Stunden umrechnest, ist das nichts. Und dann sehe ich, das ist ja was echt Tolles ist und ich sehe es auch in unserer apostolischen Kirche, die würde ja gar nicht existieren ohne Ehrenamt. Man sieht natürlich auch Vorteile gegenüber anderen Kirchen, wo die Menschen davon leben können, dass sie ihr Leben so intensiv Gott widmen. Und diese Folge ist eine Folge, die uns irgendwie schon lange, naja, auf der Seele brennt. Ja. Ich sagte gerade schon, eigentlich müssen wir die Folge nennen, Brennen fürs Ehrenamt, weil unser Arbeitstitel gerade war Ehrenamt und Burnout. Und warum das so ist, naja.
Vielleicht ist es so eher so ein Klammer auf aus, Klammer zu brennen.
Ja, oh, ausbrennen fürs Ehrenamt.
Ja.
Das also, ist cool.
Genau, es ist ja so, an ganz vielen Stellen wird es eben gebraucht, aber wir haben auch beide die Erfahrung und auch die Beobachtung gemacht, dass ganz oft Personen Ehrenämter ausüben und die dann schon eben bereitwillig sind, etwas zu tun, auch, ich glaube, in den meisten Fällen aus den richtigen Intentionen, nämlich weil ihnen diese Sache Spaß macht, weil sie da irgendeine Leidenschaft haben, auch ein Talent. Wenn ich zum Beispiel an die Musik denke oder auch an organisatorisches, oder seelsorgerisches, aber ganz oft wird dann diese Bereitschaft, die einmal für eine Sache gegeben wurde, ja, ausgenutzt, hat irgendwie gleich diese Intention, man macht es bewusst, was ich gar nicht allen unterstellen will, aber es wird dann halt gefragt, ach, willst du nicht noch das machen? Und das, und ach, was wäre denn, wenn du noch das machst?
Ja.
Und das auch schon dazu geführt hat, so habe ich es beobachtet, dass wirklich die Menschen ausgebrannt sind.
Ja.
Ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt das Ehrenamt war. Du hast ja auch immer noch eine Verbindung zum Job, den man ja eigentlich oft zusätzlich hat, weil Ehrenamt finanziert dir nicht das Leben.
Ja.
Aber es kann eben dazu führen.
Ja, ich kenne eine Gemeinde, da war das so, dass es gab zwei sozusagen Gemeindeleiter und beide sind kurz hintereinander mal ausgefallen, weil beide das gleiche Problem hatten. Sie waren einfach total ausgebrannt. Und sind dann wirklich sozusagen, hatten erstmal Urlaub von ihrem Amt, um erstmal wieder ja, gesund zu werden. Und da kann man ja halten, was man will, weil ich kenne dann so diese Stimmen, auch gerade von wirklich super engagierten Menschen, die, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, was mir einfällt, ein Mann aus unserer Kirche, der ist schon in der Rente, der hat richtig viel für die Kirche geleistet. Und ohne ihn wären wir so richtig aufgeschmissen. Also eine meiner Gemeinden, in der ich war, die würde gar nicht existieren, wenn er sich nicht Tag für Tag so den Popo aufreißen würde für diese Gemeinde. Der dann zum Beispiel unsere Jugend sieht und sich wundert, warum dann beim Frühjahrsputz, der einmal im Jahr sind, an diesem einen Samstag nicht alle da sind und wie das dann sein kann. Weil Gott steht ja an erster Stelle, mit Gott beginnt alles. Und sich dann nicht versteht, wie kann das sein, dass dann sich nicht sozusagen dieses Datum freigehalten wird und die oberste Priorität ist, jetzt meine Kirche sauber zu machen, weil damals gab es bei ihm kein Ja oder Nein. Er hatte Ja zu Gott gesagt und damit mit all seinen Gaben, mit all seinem Können. Und bei ihm ist ja bis heute so, weil natürlich könnte mit der Zeit auch ganz viel anderes machen, und aber er macht es wirklich, er zieht es komplett durch. Also von was aus meiner Außensicht ist, ja. Gott an erster Stelle. Und es gibt viele Sachen zu machen, aber zuerst diese für Gott oder für meine Gemeinde, für meine Kirche. Und das ist total krass, weil einerseits will ich in solchen Momenten meine Jugendlichen beschützen, weil ich mir so denke, wenn du sowas denen sagst, kann es sein, dass du sie für immer verlierst und sie nie wieder zum Gottesdienst bekommst, weil sie sich abgelehnt fühlen, weil sie denken, sie sind nicht gut genug, weil sie denken, nur wenn sie so wie du sind, gehören sie dazu. Und da ist so dieser eine Gedanke, dass ich mir so denke, oh Gott sei Dank, kann ich damit umgehen, aber was ist, wenn du so einen Mensch mal auf einen anderen jungen Christen oder einfach unsicheren Christen zulässt? Und dann denke ich wieder so, boah, krass, aber an sich habe ich auch einen riesen Respekt vor diesem Typen, dass der wirklich Gott schafft, um an erste Stelle zu setzen, und dass ich so dankbar bin, dass wir ihn haben. Mhm. Und das ist total krass, weil einerseits ist er so ein super Christ und im anderen Moment denke ich so, ich kann ihn nicht auf meine Jugendlichen loslassen. Und das ist so komisch, weil ich will gar nichts Schlechtes über ihn sagen, weil ich ihm so dankbar bin. Aber in dem Moment ist mein Beschützungsinstinkt für meine Jugendlichen größer. Ja. Und das ist echt schwierig manchmal.
Es ist schon ein ganz wichtiger Punkt, der damit reinspielt, Erwartungen. Was erwarte ich von anderen? Und da geht man ja auch immer von sich aus. Was tue ich? Ich gebe 100%, das erwarte ich von anderen auch. Und Sozialisation steckt da aber auch drin. Jetzt mal abgesehen von Kirche, ich glaube, das haben wir auch schon immer mal angesprochen, dass neuapostolische Kirche vor 30, 40, 50 Jahren noch ganz anders war, ja, als sie heute ist. Und damals war es auch noch mehr dieses, das ist jetzt hier das und du musst mitmachen.
Dieser Exklusivitätsanspruch war stärker.
Das auf jeden Fall, genau. Und auch wirklich dieses immer da sein, immer mitmachen. Du musstest einfach. Und auch als Kind ging es dir wahrscheinlich nicht anders als mir, hat man das erlebt.
Ja.
Es stand fest, dass da ist immer das und da ist immer das und da ist man auch immer mit da.
Auf jeden Fall. Also wenn du dann sonntags zum Fußball wolltest oder zum Karnevalsverein oder Montag, wenn Religionsunterricht war oder Konfirmunterricht, du zum Feuerwehrverein wolltest, zur Jugendfeuerwehr, da war überhaupt keine Diskussion.
Genau, da wurden die Prioritäten halt anders gesetzt. Allerdings habe ich das heute in einem Podcast auch gehört, damals generell, und es war vielleicht in Westdeutschland und der DDR gar nicht so unterschiedlich, wenn man sich zum Beispiel das Berufsleben anguckt. Du hast dich nach der Schule für einen Beruf entschieden, und zu dem hast du Ja gesagt und den machst du bis zur Rente.
Ja.
Das, was jetzt, ich weiß gar nicht, ist es Gen Z oder Generation Y, die das so eher für, ich glaube, beide so ein bisschen, dass man halt auch mal Berufe wechselt und dass man sich nach ein paar Jahren umschaut und mal was anderes macht. Mittlerweile wirst du auch bei bestimmten Stellen und bestimmten Positionen komisch angeguckt, wenn da nur eine Firma in deinem Lebenslauf drinsteht.
Ja.
Da musst du eigentlich mehrere gesehen haben, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln.
Richtig. Und es gibt Leute, die einfach sagen, hey, spätestens nach 3 Jahren wechsle ich wieder den Job, weil dann habe ich das kennengelernt, dann habe ich es verstanden, ich weiß, wie es läuft. Aber um mich weiterzuentwickeln, brauche ich neue Reize, andere Kollegen, andere Vorgesetzte, neue Projekte. Und ja, da würdest du halt nicht dranbleiben,
genau, seine Firma. Und wir haben es eben oft erlebt, es funktioniert irgendwas und das soll bitte für immer so funktionieren und das soll von Generation zu Generation doch bitte so weitergegeben werden.
Ja.
Und ich erinnere mich noch an meine Kindheit und bestimmt war das eine mega tolle Zeit, auch wenn meine Eltern davon erzählen, wie es bei denen in der Jugend war.
Ja.
Es waren wirklich viel mehr da. Es haben alle irgendwie mitgemacht. Dann gab es da noch so einen kleinen Extrachor und die haben das gemacht und überhaupt. Und das ist jetzt nicht mehr so. Die Kirchenbänke sind generell leerer geworden. Da haben sich einfach Dinge verändert. Du hast auch andere Möglichkeiten. Gerade wenn man hier jetzt eben in den neuen Bundesländern guckt, ist es jetzt viel öfter so, dass die Leute wegziehen. Früher, gerade, also mein Papa trifft regelmäßig Menschen aus seiner Grundschule beim Einkaufen. Das passiert mir in der Stadt, in der ich lebe, nie. Weil niemand von denen dort lebt. Also natürlich verändern sich da irgendwie Sachen. Die Frage ist, wie kann man damit umgehen und wie kann man das Ehrenamt oder muss man das Ehrenamt vielleicht auch an solche Sachen anpassen, um das dann zu vermeiden, dass man dann auch in diesen Personalmangel kommt und denkt, wir haben jetzt immer noch so viele Aufgaben und auf die Leute können wir uns verlassen, die machen das vielleicht auch schon, die sind noch mehr irgendwie da reingezwungen oder finden das vielleicht auch gut, das will ich ja gar nicht negieren, aber eben zu verhindern zukünftig, denen dann immer noch mehr Aufgaben zu geben, die ja getan werden müssen und sie damit zu überfordern und auch so ging es mir irgendwann vielleicht auch, die Lust an bestimmten Dingen zu nehmen.
Ja, ich weiß ja nicht, ob du darüber sprechen möchtest, Lea, aber ich erinnere mich total an das Telefonat, das wir mal hatten, als, ich glaube, ich stand in einem Bahnhof und du warst gerade auch in einer sehr krassen Phase, wo du echt viel Workload hattest, so wie jetzt auch wieder, und du war noch bei einer Jugendveranstaltung gebraucht wurdest, also das heißt, man erwartet hat, dass du dort bist und wir dann echt telefoniert haben, überlegt haben, oh, kann ich da jetzt absagen? Sollte ich da jetzt hingehen? Es wird ja von mir erwartet oder brauche ich jetzt einfach mal kurz dieses Durchatmen, damit ich einfach noch atmen kann, weil es einfach zu viel war, weißt du? Und das ist total hart, weil ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe. Ich habe auch so gedacht, so, hey, come on, die Welt geht nicht unter, wenn du jetzt einmal fehlst. Und es geht ja nicht darum, dass du da bist, um gesehen zu werden, sondern dass du mit dem Herzen dabei bist. Das ist ja was für Gott zählt. Und du hast ja auch alles vororganisiert und wenn du dann nicht da bist, dann werden die auch eine gute Zeit haben, auch wenn es für die noch schöner wäre. Aber das ist immer so dieses, zum Beispiel, ich sage das so als Rat und dann, keine Ahnung, ist zum Beispiel morgen, da habe ich drei Angebote, denen ich nachgehen könnte und ich weiß natürlich, nee, ich bin beim Jugendgottesdienst morgen und bleib danach auch noch, obwohl ich ganz genau weiß, eigentlich zwei andere Sachen so Sachen sind, die ich sonst nie machen könnte und die es voll cool wäre, dann zu machen. Aber ich bin dann dort. Und ich werde es dann bestimmt auch genießen in dem Moment. Aber irgendwie ist da trotzdem so ein Teil von mir, der so sagt, so, ach, alles andere ist auch wichtig. Ja. Und das sind auch ganz wichtige Menschen und ganz wichtige Beziehungsarbeit, die dazu leisten werden. Da kann man auch was Gutes tun und für jemanden da sein. Und ja, das ist halt,
also,
boah.
Zu deiner Frage, willst du drüber reden? An solche Situationen erinnere ich mich. Da gab es mehrere. Ich weiß nicht, ob du genau weißt, was es für eine konkrete Situation war, weil das weiß ich gerade.
Ich weiß nicht, ob es ein Kanuausflug war oder so.
Okay, ja. Also genau, so was Ähnliches hatte ich auch im Kopf. Ich weiß aber auch, als du dann meintest, ja, dann habe ich das und das zu dir gesagt, dass ich das auch schon zu dir gesagt
habe. Ja, und das meine ich. Es ist total easy zu sagen, ja, ist doch nicht schlimm, da nicht hinzugehen. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt ganz oft so Samstage und Sonntage, wo so Jugendveranstaltungen waren oder Kirchenveranstaltungen, aber auch Sachen in meiner Familie. Und dann ist so dieses, und meine Familie hat natürlich Verständnis, die unterstützen mich voll in meinem Ehrenamt. Aber manchmal denke ich mir so, das ist auch irgendwie doof, dass ich immer meine Projekte und mein Ehrenamt und so immer vorschiebe, anstatt einfach mal bei meiner Familie mich fallen zu lassen und für die da zu sein. Weil, okay, die machen kein Ehrenamt mit mir, aber die sind meine Familie, denen verdanke ich alles.
Ja.
Und da stelle ich mir dann vor, so ein Priester oder ein Vorsteher oder was auch immer, der dann wieder gefragt wird, hey, könntest du noch die eine auch, nur übergangsweise, kannst du das bitte noch machen? Und er so denkt, oh ja, na klar, irgendwie wird es schon gehen, der liebe Gott wird mir Kraft geben. Und das ist auch das, was ich normalerweise dann denke, wenn ich eine neue Aufgabe bekomme. Ich habe dir erzählt, dass ich beinahe morgen schon wieder eine neue Aufgabe übernommen hätte, interimsweise. Und jetzt aber sehr froh bin, dass ich nicht bin, weil klar, Gott, man sagt ja immer, er gibt dir nur so ein großes Kreuz, wie du tragen kannst. Aber ich weiß auch, dass es Grenzen gibt und das nicht gesund ist. Und wenn es irgendwann uns nicht mehr gut geht, dann sind wir auch richtig schlecht im Ehrenamt.
Ja, und es tut auch vor der Grenze schon weh. Nicht erst, wenn du sie erreicht hast.
Und das vergisst man oft.
Und teilweise geht es dann ganz schnell, dass man eine Grenze überschreitet und dann wieder zurückzukommen. Also gerade wenn wir jetzt eben beim Thema Burnout sind. In Burnout reinzurutschen, kann ganz schnell gehen und da wieder rauszukommen, erfordert aber extrem viel Kraft, extrem viel Zeit und bedeutet auch, dann geht erstmal gar nichts anderes.
Richtig.
Also dann bist du erstmal aus allem raus.
Ja.
Und das will ja auch niemand. Ich kann auch die verstehen, die dann fragen, weil halt einfach die, die schon was machen, sichtbar sind.
Ja.
Und es manchmal einfach mehr Arbeit erfordert, neue Leute zu akquirieren und reinzuholen, weil du kannst dir nicht von jetzt auf gleich so einen Berg an Arbeit geben, sondern du gibst ihnen kleine Aufgaben und vielleicht wollen sie dann von sich aus auch mehr machen. Aber diese Arbeit muss irgendwie getan werden und diese Kraft muss aufgebracht werden, weil ich glaube, nur so kann es langfristig funktionieren und nur so kannst du auch wirklich den Zusatzeffekt haben, eine tolle Gemeinschaft hinzukriegen. Ja. Also wenn alle einfach ein kleines bisschen machen, sind alle mit einbezogen, fühlen sich gebraucht und vielleicht verknüpft, also vielleicht entstehen dann auch irgendwie so Fusionen und Beziehungen quasi, wenn man zum Beispiel Dinge auch zusammen macht.
Ach klar, es gibt doch kaum ein besseres, wie kann man das sagen, Klebstoff, keinen besseren Klebstoff oder Klebemittel als gemeinsame Projekte. Also ja. So haben wir uns kennengelernt. Also, und ich bin sehr dankbar dafür, dass der Kleber hält. Das ist einfach, das schweißt halt auch zusammen, so dieses, weil dann ist nicht so dieses, wie wenn du in der Ecke stehst beim Jugendgottesdienst, denn du weißt, wie extrovertiert ich bin. Und ich habe ja schon oft erzählt, über meine Jugend, als ich dann in fremden Gemeinden war und dann nicht den Anschluss gefunden habe. Eigentlich bin ich so ein Mensch, man sagt so, ey, aber Magdalena, die ist doch nicht auf den Mund gefallen. Und die kann auch mit jedem sofort quatschen. Mhm. Und die findet immer ein Thema. Aber da waren die Situation, einfach dahin zu gehen und zu sagen, hey, wollen wir uns unterhalten? Ich kenne ja niemanden. Wie geht's euch denn? Und ich sehe es immer wieder bei meinen Jugendlichen. Ich versuche zu ermutigen, geht doch mal hin. Das ist schwierig. Aber wenn man in so eine Arbeitsgruppe gesetzt hat, komm, jetzt macht man ein Gemeindefest. Oder hier für den Jugendtag machen wir ein Theaterstück oder ein Musikstück. Oder man plant ein großes Pop-Oratorium, was auch immer. Was da für geniale Erinnerungen gesammelt werden gemeinsam, ja, die einen über Jahrzehnte zusammenschweißen. Das ist ja der Hammer
eigentlich. Ja, aber es muss noch nicht mal sowas sein. Allein schon, wenn ich dran denke, normal im Jahresverlauf ist es so, dass es in den Gemeinden Putzgruppen gibt. Die wechseln sich immer ab, die haben verschiedene Aufgaben und dann sind unterschiedlich viele Leute in den Gruppen. Aber oft sind es dann auch irgendwie Ehepaare zum Beispiel oder zwei Freundinnen. Oder ich weiß zum Beispiel von meiner Heimatgemeinde, meine Mama und meine Oma machen da zusammen eine Gruppe. Wenn ich jetzt aber an den Frühjahrsputz oder an den Herbstputz denke, das ist ein Vormittag, ganz viele kommen und zack, ist alles sauber gemacht.
Ja, viele Hände, schnelles Ende.
Viele Hände, schnelles Ende, genau so ist es. Und das denke ich mir halt auch bei den anderen Aufgaben, die es so gibt, wenn sich da einfach mehr Leute reinteilen, Seelsorge, wenn sich viele reinteilen, sind viel mehr betreut und auch in einem besseren Maße betreut.
Und vor allem,
betreut klingt vielleicht blöd, aber...
Ja, weil also es gibt mehr Leute, die du, mehr Ansprechpartner, unterschiedliche Ansprechpartner.
Genau, das ist noch ein anderer Faktor.
Weil
ja,
das ist halt auch dieses, ich weiß, dass es bestimmte Jugendliche gibt, die würden als erstes zu mir kommen, aber ich glaube, es gibt auch bestimmte Jugendliche, die denken einfach, mit ihr möchte ich nicht so gerne reden. Ich würde mich bei so und so einer Person eher verstanden oder wohlfühlen. Und es wäre mir weniger unangenehm, mit dieser Person über etwas von mir zu sprechen. Das kann man den Leuten nicht an der Nase abzählen. Aber wenn man halt zum Beispiel ein Jugendseelsorgeteam hat oder in der Gemeinde verschiedene Diakone und Priester, Diakoninnen und Priesterinnen, dann ist es natürlich klasse, weil selbst wenn jetzt vielleicht deine Hauspriesterin oder dein Hauspriester nicht unbedingt die deine Bezugsperson ist, kann man doch bestimmt mal im Vertrauen dann auf jemanden zukommen und sagen, hey, es würde mir leichter fallen, mich mit der Person zu unterhalten.
Ja.
Und das ist halt das Schöne, aber darüber reden wir auch immer, ne, dass sozusagen, dass das Schönste unserer Gemeinde ist, dass sie so bunt und unterschiedlich ist. Es gibt natürlich dadurch Konflikte, weil wir unterschiedliche Erwartungen haben, wie bei dem Thema Musik, eine unserer ersten Folgen. Aber das Tolle ist ja auch, durch dieses Bunte wird ja der Blumenstrauß so schön. Und dadurch wird das ja auch, oder das Essen so lecker. Und da ist dann aber wieder das Problem, da können wir jetzt sagen, hey, wäre doch cool, wenn alle mitmachen, dann wird es für keinen zu viel. Ja, aber was, wenn da jemand fehlt? Dann, also, was, wenn, du kannst ja niemanden dazu zwingen, zu sagen, habe jetzt Bock auf das Ehrenamt. Ja. Weil du hast selber gesagt, es ist wichtig, dass die Person, ne, entweder, es kann ja auch sein, dass du einfach sagst, ich will was für Gott tun, unbedingt, und das ist halt die Sache, wo ich mich einbringen kann. Oder ich habe eine Gabe und die hat mir Gott geschenkt, also bringe ich sie für ihn ein. Oder es ist einfach nur so, ey, das macht mir eh Spaß, warum dann das nicht in meiner Kirche machen?
Ja.
Warum das jetzt im Verein machen, wenn ich auch meiner Gemeinde helfen kann, die diese Ressource eh braucht?
Genau.
Und da fand ich es sehr spannend, als ich dann eine neue Jugendaufgabe übernommen habe, konnte ich wirklich, zum Beispiel habe ich das Putzen abgegeben, wofür ich sehr dankbar war, weil es für mich immer total schwierig zu organisieren war, zur gleichen Zeit wie meine Putzgruppe zu können, weswegen ich dann oft alleine geputzt habe, was dann nicht so schön ist wie in der Gemeinschaft. Und außerdem musste ich dann aber auch die Sonntagsschule abgeben. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil Sonntagmorgen mit den Kids im Kinderraum dann irgendwie über Gott und die Welt zu sprechen, ist halt auch klasse. Und ich sehe auch, was, wie ich bis heute davon profitiere, von diesen wenigen, es sind manchmal nur so 20 bis 40 Minuten, die man mit den Kindern hat, aber so dieser wunderbare Raum, den man da hat, in dem man sich da irgendwie den Raum geben kann, über ihren Glauben ganz frei zu sprechen und Jesus da mal die Stunde oder die paar Minuten in den Fokus zu setzen, das ist so cool. Und aber da wirklich meine Vorangänger, wie man ja auch sagt in unserer Kirche, also mein Gemeindeleiter und der Bezirksleiter, die haben beide dann so gesagt, nee, Magdalena, wenn du jetzt ja sagst, müssen wir dich irgendwo entlassen. Du kannst nicht alles machen. Ich weiß, dass du alles an sich kannst, aber es ist nicht gut, wenn du alles machst. Also all diese Aufgaben, nicht alles. Ich kann absolut nicht alles. Aber zum Beispiel singen. Aber ja, und das fand ich total klasse. Also ich fand das so schön, so diesen Fortschritt, dass sie von Anfang an geguckt haben, wir sind dankbar, dass du diese Ressourcen in unsere Gemeinde bringst, aber wir wollen dich auch nicht überfordern. Das und die haben mich nahezu dazu gezwungen. Und natürlich war ich traurig, aber die sind hartnäckig geblieben. Und ich glaube, das war gut für mich.
Das finde ich auch toll. Also das ist wirklich auch richtig Seelsorge, eben nicht nur das einmal zu sagen, hier, gib doch was ab, sondern hartnäckig zu bleiben und wirklich zu sehen, dir fällt es vielleicht gerade nicht so leicht, Nein zu sagen, weil du fühlst dich auch verpflichtet. Ja. Das kommt ja oft mit einher.
Ja.
Merkt man auch manchmal im Subtext so bei allen Sachen. Aber dann wirklich dran zu bleiben und sagen, nein, vertrau uns, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du das abgibst.
Ja.
Und also ich glaube, das hatte ich dir auch damals dann schon gesagt, dass ich das wirklich richtig gut finde, dass dir das so nochmal mitgeteilt wird.
Richtig, und wenn wir ehrlich sind, wenn man auf dem Weg zu einem Burnout ist, man kriegt es ja selber gar nicht mit. Also ich wurde schon, ich werde seit Jahren darauf hingewiesen, hey, Magdalena, mach ein bisschen weniger, pass auf, es ist für deine eigene Gesundheit wichtig. Aber ich weiß auch, dass das Leute zu meinem Papa sagen. Mein Papa ist jetzt Rentner und er ist immer noch so aktiv wie vorher, weil er dann auch noch ganz viel für die Kirche und für Menschen macht, die Hilfe brauchen und auch für seine eigene Familie. Und dann denke ich mir so, na gut, bei ihm lief es ja auch gut. Ne? Andererseits sagt mir keiner, ob mein Körper und meine Psyche das genauso gut durchhalten wie mein Papa. Nur weil mein Papa diesen Segen gerade hat, dass es bei ihm funktioniert. Keiner kann mir sagen, außer der liebe Gott, dass es bei mir nicht irgendwann zum Burnout kommt. Und alle wollen mich nur beschützen, aber ich habe immer so diese Stimme, ja, aber der liebe Gott hat sie doch geschenkt, also setz es doch ein. Ja. Deswegen verstehe ich, warum Leute da reinrutschen. Die haben das ja, keiner hat gesagt, heute stehe ich auf und kriege einen Burnout.
Man fühlt sich dann so verpflichtet.
Ja.
Aber es ist total individuell zu betrachten,
ja.
Weil ich das ja auch schon hatte. Also ich habe das ja auch, deinen Workload gesehen, der nochmal anders war als meiner. Und dann aber auch zu sehen, okay, ich kann halt einfach nicht so viel leisten oder will auch nicht so viel leisten, weil ich meine Grenzen da irgendwie,
vielleicht kennst du sie besser
erkannt
als ich,
habe. Ja. Aber ich kenne deine Grenzen ja gar nicht, weil ich kann mich ja, also ich kann ja nicht einfach sagen, ja, ich fühle jetzt mal und denk mal, was in Magdalena vorgeht. Und deswegen können andere dir Tipps geben und ich finde es auch gut, wenn dann eben gesagt wird, du musst nicht alles machen, wir schaffen das auch so. Aber du musst halt auch für dich sagen, ist es gerade zu viel? Wo ist meine Grenze? Und ganz viel ist auch, empfinde ich es als Belastung. Weil mein Papa noch neben dem Kirchlichen ein weiteres Ehrenamt hat.
Mhm.
Und das auch manchmal mit viel Stress verbunden ist. Also kommt gleich noch ein zweiter Aspekt. Aber es reißt ihn auch oft aus dem Alltag raus, weil das ein Ehrenamt ist, wo er dann wirklich instant reagieren muss und was tun muss. Aber ihm macht das so viel Spaß. Also
es ist keine spaßige Sache.
Ja, es ist keine spaßige Sache, aber es erfüllt ihn irgendwie.
Ja, das,
Und bereichert ihn. Aber, und das ist eben die andere Sache, er hat ein Team. Mhm. Und er hat halt auch Sachen, oder dann kommen quasi Anfragen rein oder Notfälle. Und es ist dann auch gut, wenn er das an andere abgeben kann. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, er müsste das alles alleine machen, dann wird nicht nur er unglücklich, weil das auch was ist, was einfach belastend ist.
Mhm.
sowohl psychisch als auch zeitlich. Und dann kommt ja das Umfeld noch dazu, dass ja er auch eine Ehe führt und Kinder hat und eine Familie hat und Freunde, die ja auch gern Zeit mit ihm verbringen würden. Und die dann vielleicht auch irgendwann sagen, na, hier wäre jetzt aber auch schön, wenn du mal wieder das nicht so viel machst und dich mal wieder auf uns konzentrierst.
Ja.
Was jetzt noch nicht vorgekommen ist, weil eben es zum Glück auf viele Schultern verteilt ist.
Ja, das ist ja eigentlich der Idealzustand, weil ich meine, wir hören nicht umsonst, dass dann jede Woche im Gottesdienst das irgendwie das Thema Nächstenliebe so das große Ding ist. Ich meine, darum geht es ganz oft in unserem Podcast. Nicht umsonst sind wir ja sehr geprägt. Aber ja, und da sind wir immer wieder an dem Punkt, aber was machst du, wenn da halt diese Ressource gar nicht da ist? Also ich sehe das jetzt gerade, ich habe mehrere Gemeinden, wo ich vor Ort keine Jugendseelsorgerin oder keinen Jugendseelsorger habe. Und das macht mich natürlich kirre, weil ich mir denke, die Jugend haben jetzt ihre Jugend. Das ist so, wie wenn du Jugendliche siehst, die während Corona in ihre Partyalterphase gekommen sind, wo sie hätten in Clubs gehen können, wo sie hätten Konzerte besuchen können und die haben das alles verpasst. Für die ist gerade alles neu. Aber die haben halt so diese tollen, frischen Jahre, wo sie voll Energie sind und alles abkönnen, die sind ja auch begrenzt. Irgendwann wird es ja auch schwieriger.
Mhm.
Und das ist dann so schade, wenn man, wenn einem das entgeht. Ne? Und ja, das ist krass.
Absolut. Ich glaube, was wirklich bei dem Ganzen hilft, Nächstenliebe und Empathie.
Ja.
Weil auch diese Frage, würdest du noch diese Aufgabe übernehmen oder könntest du, okay ist, aber auch immer irgendwie auf einer Basis stattfinden sollte, wo auch Nein gesagt werden darf.
Genau.
Vielleicht kann man das auch sogar direkt sagen.
Hm.
Wir haben dieses Problem, wir brauchen Leute. Es ist aber auch okay, wenn du Nein sagst.
Hm. Obwohl ich weiß, wenn mir das jemand sagen würde, ich würde trotzdem Ja sagen. Also weißt du, was ich meine? So? Also,
ja.
Weil ich ganz genau weiß, die sagen das jetzt, um empathisch und lieb zu mir zu sein und mir nicht so einen Druck zu machen, aber eigentlich brauchen sie mich und sie würden mich nicht fragen, wenn es jetzt nicht so wäre. Also weißt du, was ich meine? Aber ich finde es schön, den Ansatz, weil jeder Mensch tickt ja auch ein bisschen anders und so ein Satz kann da schon helfen. Also wenn der ehrlich gemeint, wenn man wirklich ehrlich rüberbringt, hey, du machst halt schon so viel und es sind immer dieselben, die viel machen und deswegen, wie du vorhin sagst, sind die sichtbar. Aber vielleicht finden wir irgendwo noch unsichtbare Ressourcen, die das auch machen können, aber vielleicht könntest du es ja erstmal oder vorübergehend oder könntest uns dann helfen, dann zeitnah einen Ersatz zu finden, der es übernimmt. Mhm. Und ja.
Ich denke oft, ist vielleicht auch bei dir so, aber auch bei anderen, wenn das dann so eine Situation ist, du darfst auch Nein sagen, fängt ja aber trotzdem im Gehirn ein Prozess an. Aber was, wenn ich jetzt Nein sage? Was bedeutet das? Oh nein, dann muss ja die andere Person jemand anders finden. Und was, wenn es wirklich niemand gibt? Aber wäre das dann so gut, gerade wenn wir im kirchlichen Kontext sind und Gott und was denkt, was macht das für einen Eindruck?
Ja.
Und werde ich dann überhaupt nochmal gefragt? Oder denken die dann schlecht über mich? Was natürlich auch gleich wieder irgendwie so ein Druck auslöst. Mhm. Also es ist super schwierig und das wird jetzt, glaube ich, auch deutlich, es gibt nicht die eine klare Antwort oder den Ablauf, so muss es ablaufen.
Ja.
Ich glaube, unser Gedanke ist wirklich nur, wir müssen mit mehr Empathie und Nächstenliebe rangehen.
Ja.
Und wir müssen, wir und alle, die eben in so einer Position sitzen, wo sie sich um Personal kümmern, überlegen, gibt es vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit.
Ja.
Und vielleicht ist es auch nicht nur eine Person, sondern vielleicht ist die Lösung, wenn Magdalena jetzt nicht kann, dann frage ich vielleicht zwei, die noch nicht so viele Erfahrungen haben, aber da kann auch mal ein Austausch stattfinden. Magdalena, du kannst es nicht machen, aber ich hätte hier zwei, die wären bereit, die teilen sich das. Kannst du denen mal sagen, wie man da vielleicht am besten rangehen kann oder welche Erfahrungen du schon gemacht hast, dass man da einfach nochmal Dinge neu denkt.
Ja, das ist ein schöner Hinweis. Und gerade wenn man, also manchmal sieht man Dinge erst, wenn man sie selbst sichtbar macht. Weißt du? Also.
Was hast du da im Kopf?
Naja, das ist zum Beispiel so dieses typische, wir haben mal wieder keine Musiker für den Jugendgottesdienst. Und da singen immer die gleichen, manchmal auch so Leute, die so richtig drauf haben, wo man dann schon eingeschüchtert als junger Mensch ist und so denkt, hä, wenn da so eine Profisängerin singt, das kriege ich nicht so hin. Ich habe zwar Freude am Singen, aber so bin ich nicht. Und dann sagt man halt einfach gar nichts. Mhm. Und wenn dann gesagt wird, hey, wenn ihr mal ein Lied singen wollt, macht das. Aber man sagt es in die Gruppe. Und du weißt, was läuft, wenn man in die Gruppe schreibt oder wenn eine Gruppe was sagt. Ja, wird sich erstmal keiner angesprochen. Mhm. Weil dann wäre wir dieses, oh, ich denke jetzt, also doch, ich kann das. Also ich melde mich jetzt. Und ja. Man traut sich nicht. Aber zum Beispiel jetzt beim letzten Jugendtag von uns, da war das so, also ich hatte eine Jugendliche, die hat auch schon oft diesen Aufruf gehört, hey, wollt ihr Musik machen, wollt, macht das. Sogar ich habe einen mega guten Draht zu ihr, habe auch gesagt, ey, komm, irgendwann mal, aber ich habe es ja nie so festgemacht, weil ich in dem Musikthema nicht so drin stecke und immer irgendwie was los war. Aber ich wollte sie auch nicht unter Druck setzen, ehrlich gesagt, weil das ist ja auch mal ein eigenes Thema für sich. Wie viel Druck ist gut im Ehrenamt, also wie viel kannst du deinen Jugendlichen auch, die überhaupt nicht, wo gar keine Hierarchie ist, sondern du eigentlich sie nur begleitest,
ja,
wie viel kannst du da reinbringen an Verpflichtung?
Mhm.
Und da war es so, wir hatten dann diesen Jugendtag und am Samstagabend sollten dann jeder Bezirk sollte irgendwas vorstellen. Und uns fielen auf, ups, wir haben ja gar nichts.
Mhm.
Und dann rief ich nochmal dann alle meine Leute an und habe gesagt, hey, frag doch mal sie, also wenn sie ein Lied singen, dann hätten wir auch einen Beitrag, irgendein Lied, was ihr gefällt, einfach womit sie sich wohlfühlt, aber das wäre richtig peinlich, wenn wir jetzt da schon als einzige Bezirke ohne etwas. Wir wollen ja alle einen schönen bunten Abend haben. Und dann hat dieses junge Mädel gesungen und Leute waren begeistert, am nächsten Tag gleich einen Anruf, wer war denn das und wo hast du die ganze Zeit versteckt? Und jetzt ist in irgendeinem Chorprojekt übrigens bei uns mit dabei, bei einer unserer großen Musikern aus dem Bezirk, der echt tolle Förderung macht von jungen Talenten. Und es hat einfach keiner gesehen, weil sie kam halt erst später dazu zu der Gemeinde und war dann erstmal unter dem Radar.
Mhm.
Und in dem Fall sozusagen, um uns den Popo zu retten, hat sie sich gezeigt. Aber sie brauchte, bei ihr war es halt, dass sie diese Notsituation, okay, ich tue es jetzt, weil sonst steht mein Bezirk da und ich mache das, weil ich sie lieb habe.
Ja.
Und jetzt wird sie gesehen. Und manchmal wissen wir es halt erst nicht, aber woher weißt du es dann, ne? Weil Leute sagen auch mal nein, wie du vorhin gesagt hast, manchmal werden die Leute auch mehrmals gefragt. Wir kennen ja mehrere, die schon gefragt wurden, ob sie Diakon werden, mehrmals abgelehnt haben und dann aber doch wieder gefragt worden. Ja. Aber ne, man will auch sich niemanden aufdrängen. Und wie findet man sozusagen die Aufgabe für eine Person? Oder hat man gerade das Glück in der Gemeinde, genug Leute zu haben, diese unterschiedlichen Aufgaben, die man braucht, auch erfüllen, weil sie darin gut sind oder weil sie sagen, ich bin zwar nicht gut darin, aber ich mache es gerne für meinen Glauben, für meinen Gott. Das ist schwierig.
Ja, ich glaube, mein Ehrenamt ist ja auch was, was längerfristig angelegt ist. Ich glaube, da spielt wirklich die Dauer eine ganz große, einen ganz großen Faktor. Und jetzt bei der Musikgeschichte, als sie gesungen hat, war es ja, willst du das jetzt das eine Mal machen? Und es wäre ja auch vollkommen fein, wenn sie sagt, ja, okay, ich mache das eine Mal und dann stellt sie fest, ist doch nicht so meins und sie macht es nie wieder, weil man hat erstmal die Erfahrung gemacht. Oder Idealfall jetzt, sie hat noch eine positive Bestärkung von außen bekommen, was ihr vielleicht einfach das nötige Selbstbewusstsein gibt, jetzt zu sagen, okay, ich biete das öfter an, vielleicht auch von mir aus. Aber wenn wir jetzt wirklich bei Ehrenamt sind, sind das ja oft Aufgaben, die regelmäßig wiederkommen und die zeitlich, in den seltensten Fällen, ich will es nicht ganz ausschließen, dass es das gibt, aber in den seltensten Fällen zeitlich begrenzt sind.
Ja.
Und das ist auch das, was gerade bei jungen Menschen schwierig ist, damit umzugehen, weil sich eben, da sind wir wieder beim Anfang, Dinge so schnell verändern können. Studium zu Ende, gehe ich in eine andere Stadt. Oder ich bin bald mit der Schule fertig, dann mache ich meine Ausbildung, mein Studium woanders. Oder will nochmal ins Ausland gehen. Und das wird halt oft nicht so gern noch, leider immer noch gesehen. Sondern sie wollen halt wissen, okay, ich habe die Person jetzt verpflichtet und dann muss ich mir jetzt die nächsten 10, 20 Jahre keine Gedanken drum machen.
Ja.
Und das ist aber halt, kann schwierig werden, weil nicht alle damit gut umgehen können oder dann wirklich Angst haben, na, jetzt sage ich ja und wer weiß wie lange und dann muss ich das immer machen und überhaupt. Sondern vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit zu sagen, ey, wir machen eine Probezeit. Du machst es jetzt einfach mal, bist vielleicht auch nicht alleine, sondern die Person, die das vorher gemacht hat oder eine zweite Person so als Beratung steht dir zur Seite. Und wenn du nach einem halben Jahr sagst, taugt mir nicht ganz so, dann ist es okay. Aber wir fänden es halt schön, wenn du es mal ausprobierst.
Genau.
Oder wenn du nach der Zeit feststellst, an sich will ich das machen, aber ich brauche noch dies und jenes, damit ich es wirklich auf Dauer auch oder
genau, die Leute befähigen dazu, ne? Dann kann man ja auch mal einen Workshop irgendwo mitmachen und da dazulernen. Man kann auch noch viel mehr sozusagen, manchmal hat man Leute in Positionen, wo man sich denkt, wie sind die da gelandet? Und zwar, weil kein anderer da war oder keine andere. Und das ist natürlich dann sehr schwierig, weil das ja dann auch eine krasse Belastung für die Person ist, wenn sie nicht mal irgendwie daraus was zieht und sich darin wohlfühlt in ihrer Position. Oder andere Leute sich ständig über die Person aufregen, weil sie ihren Job sozusagen, ihrem Ehrenamt nicht nachgeht. Und da dann zu gucken, hey, was liegt dieser Person? Sagen wir mal als Jugendseelsorgeteam, da hilft es ja auch schon, wenn es eine Person gibt, die gut organisieren kann und immer die Fahrgemeinschaften organisiert. Mhm. Dann ist der Jugendseelsorger, der die Jugendstunde vorbereitet und immer mit allen ins Gespräch geht, schon mal eine wichtige Aufgabe los.
Ja.
Weil da einfach jemand das immer in seinem Kopf hat, ah, bald ist wieder Jugendgottesdienst, ich kümmere mich mal drum.
Genau.
Genau. Oder ne, die Jugendlichen, die dafür zuständig sind, zu lüften. Die wissen, okay, jetzt bin ich da und ich muss einfach nur lüften. Aber in der Zeit hat halt der Diakon, ist entlastet, weil er da und da helfen kann, wenn irgendwie was ist. Oder das ist halt, ja, genau, so vielseitig. So
kleine Sachen, wir hatten das auch, glaube ich, einmal in einem Gespräch, vielleicht war das sogar das Lüften, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Du hattest eine Jugendliche, von der du erzählt hast, der du auch nur so eine ganz kleine Aufgabe gegeben hattest.
Ich glaube, das war wirklich die Geschichte mit dem Lüften, wo der Vorsteher gesagt hat, so, jeder Jugendliche kriegt ein Fenster und für das ist er dann zuständig.
Ja.
Und wie die dann morgens dann immer los sind und gesagt haben, los Papa, Papa, wir müssen zur Kirche. Und dann so, hä, was ist denn los? Na, ich bin auch für den Fensterdienst zuständig, für den Lüftungsdienst. Und da waren die so begeistert, dass sie gebraucht werden, dass sie was beitragen konnten, weil gerade während Corona war es ja besonders wichtig zu lüften. Heute auch noch, aber ja, und das ist cool. Also wenn man den auch durch das Ehrenamt sie empowert und ihnen zeigt, du bist wichtig und keine kleine Tat ist zu gering, um nicht getan zu werden. Jede kleine Tat ist wichtig, jede kleine gute Tat ist wichtig.
Genau, und es kann jede Person Fenster öffnen, kriegt man hin. Und es ist ja jetzt auch, du gehst vielleicht eh zum Gottesdienst oder hast jetzt vielleicht nochmal einen Anreiz mehr hinzugehen, aber es ist nicht so, dass du Dienstagabend dich nicht mehr in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren kannst, weil du da lüften musst, sondern es sind die Termine, die eh schon fest sind. Aber da hast du eine Aufgabe und einen Grund hinzugehen und eine Motivation.
Richtig, richtig.
Und es schafft halt auch Gemeinschaft. Also wenn du gesagt hast, jeder und jede hatte ein Fenster, dann sind da halt mehrere Personen gleich und du weißt, ah, heute sehe ich die wieder.
Genau, und die sind zuverlässig immer da. Das ist krass, diese Verbindlichkeit im Kleinen.
Und es verbindet auch, weil wir sind alle die für den Fensterdienst verantwortlich sind.
Genau, und wir kennen dann diese ganzen Anekdoten, oh, da haben wir zu viel gelüftet, da haben wir zu wenig und so. Das schweißt ja auch zusammen, diese lustigen Themen. Wenn es um das Thema wie Diakone geht, macht man ja immer gerne so diese Witze darüber. Die wichtigste Aufgabe eines Diakons ist Lüften. Und dass das nie jedem recht machen kann.
Definitiv.
Genau.
Und irgendjemand zieht es immer. Und
vielleicht
entwickelt sich so eine eigene Dynamik, dass man dann während des Gottesdienstes so Handzeichen hat oder so.
Ja.
Jetzt bist du dran und jedes Fenster hat dann so irgendwie ein Zeichen. Mal sind es zwei Finger, mal zeigt man einen Daumen hoch oder was weiß ich.
Ja, man spricht dann seine eigene Sprache gemeinsam,
Also es ist glaube ich, einfach, wirklich dieses mal raus aus alten Mustern, raus aus diesem so war es aber immer, sondern wirklich zu überlegen, wo habe ich kleine Aufgaben oder auch eine große Aufgabe, die ich einfach auf mehrere Schultern verteilen kann.
Entsprechend der Stärken dieser Person. Kann.
Genau.
Genau. Und da sehe ich auch eine gute Entwicklung in unserer Kirche, wenn ich mitbekomme, zum Beispiel in meiner letzten Gemeinde, in der ich war, hat dann angefangen, eine Frau die Dienstpläne zu schreiben. Das hat den Gemeindeleiter so sehr entlastet, weil das so eine schwierige Orga-Sache ist, dann immer diese Tabellen im Auge zu behalten, aber die war für diese Aufgabe verantwortlich. Also das heißt, das war unabhängig, das war bevor es Diakoninnen gab. Ich weiß noch gar nicht, wie sagt man das im Plural?
Ich glaube Diakoninnen.
Okay, auch vor den Diakoninnen gab es dann halt Frauen, die zum Beispiel den Türdienst gemacht haben oder junge Jugendliche oder was jetzt auch immer schön ist, dieser Entdecker-Gottesdienst, den ich jetzt schon öfter erlebt habe, wo man sozusagen wie so ein kleines Praktikum macht. Und da gibt es ein Kind, das geht beim Fotografen mit und darf dann mit Fotos machen. Das andere, das andere Kind hilft beim Dirigenten, das andere Kind bereitet dann den Diakonen und Diakoninnen den Altar vor und macht ihn danach wieder sauber und so. Und er hat wirklich werden verschiedene Aufgaben vorher sozusagen zusammengetragen. dann überlege, okay, was brauchen wir alles, damit die Gemeinde funktioniert, damit der Gottesdienst laufen kann. Dann wird geguckt, wer kann das gut vermitteln und welche ganzen vielen kleinen Aufgaben stecken dahinter. Und das ist wirklich wie so ein angeleitetes Praktikum und alle wissen, okay, heute wird es ein bisschen wuseliger, aber ist was Tolles, weil wir können das Interesse wecken für die Aufgaben, für unsere Zukunft, weil wenn die Kinder dann dieses Erlebnis haben, wie sie damals erstmal ihr Foto gemacht haben in dem Gottesdienst, das ist doch ein prägendes Erlebnis, das ist so eine Freude, die kannst du mitnehmen in dein Ehrenamt und in dein ganzes Leben.
Ja, Teilhabe von Anfang an in kleinen Portionen Stücken und in kleinen Schritten, also wenn ich mir Montessori-Erziehung angucke, ist es ja auch das, dass es einfach dahin geht, den Kindern nicht nur Aufgaben aufzudrücken, wenn sie dann älter werden und die machen können, sondern die von Anfang an mitzunehmen, so wie es halt für die passt. Schon beim Kochen, da gibt es spezielle Stühle, dass die sich damit draufstellen können und in der gleichen Höhe mitarbeiten und sowas und denen auch was zuzutrauen, sodass es für sie einfach irgendwo auch natürlich wird, aber einfach in einem Maße, dass sie auch an den Aufgaben wachsen können, nicht überfordert werden.
Ja, das heißt, an sich haben wir ganz viele Ansätze schon beobachten können in unserer Kirche. Also, sagen wir mal, viele Sachen laufen auch schon gut, aber andererseits sehen wir dann auch das Leid, wenn es nicht so gut läuft. Und daher, das haben wir ja gerade noch mal so ein bisschen zusammengefasst und vielleicht hast du da draußen oder ihr da draußen auch noch Ideen aus euren Gemeinden oder aus euren Vereinen oder aus euren, ja, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, aus euren Ehrenämtern, weil dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns daran teilhaben lassen könnt, weil wir uns total freuen würden, wenn ihr vielleicht noch ein paar Ideen habt, die können wir uns ja dann auch wieder mitnehmen und verbreiten, weil man muss nicht überall das Rad neu erfinden und wenn ich überlege, was wir jetzt schon beobachtet haben, ist das ein Schritt in die richtige Richtung, aber da muss noch mehr kommen, weil es an ganz vielen Orten halt nicht die Ressourcen gibt oder vielleicht noch nicht den Umgang, wie man die Ressourcen bindet und Synergien schafft.
Genau, deswegen, wenn du hier auch einen Impuls gefunden hast, den du ganz gut fandest, dann trag ihn in die Welt.
Ja, vielleicht war ja was dabei.
Genau, dass es einfach schön wird, ein Ehrenamt zu haben und keine Last wird und es wirklich ein Brennen fürs Ehrenamt ist.
Und kein Ausbrennen. Und in diesem Sinne wünschen wir dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Agape Christi. Gespräche über Gott und die Welt.